NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Unruhen, Plünderungen, Gewalt. In den USA hat der Tod eines Schwarzen im Polizeigriff die Gesellschaft aufgewühlt. Wir fragen dazu unseren Korrespondenten, der nach Minneapolis gereist ist. US-Präsident Trump steigt bei der WHO aus. Dort sind jetzt die finanziellen Sorgen groß. Die Bundesregierung bereitet ein weiteres Corona-Hilfspaket vor. Und in Datteln geht unter Protesten von Umweltschützern das umstrittene Steinkohlenkraftwerk ans Netz. Rassistische Gewalt von weißen Polizisten gegen schwarze Amerikaner, das ist es, was in den USA seit Jahrzehnten immer wieder zu Auseinandersetzungen in der Gesellschaft führt. Es herrscht keine Gleichberechtigung, sagen die, die unter Polizeigewalt leiden. Es sind Einzelfälle, heißt es, von denen, denen der Schrecken in die Glieder gefahren ist, für die nicht sein kann, was nicht sein darf. Der Tod eines Schwarzen in Minneapolis in der Gewalt von Polizisten hat eine neue Welle von Protesten hervorgerufen. Zunächst gewalttätige Angriffe gegen die Polizei und deren Gebäude, auch Plünderungen und heute weiter im ganzen Land Bürger gegen rassistische Polizeigewalt in den USA. Unser Korrespondent ist Arthur Landwehr in Minneapolis. Herr Landwehr, was haben Sie gesehen und wie ist die Lage momentan?
Also jetzt ist die Lage wieder ruhig. Es ist Tag, es wird aufgeräumt. Aber in der letzten Nacht war es wirklich dramatisch. Es haben mehrere Häuser gebrannt, es wurde geplündert. Und es gab wieder den Versuch, eine Polizeistation anzuzünden. Das ist dieses Mal nicht gelungen, aber es sind mehrere Tausend durch die Stadt gezogen, bis spät in die Nacht hinein, bis dann irgendwann die Polizei und zusammen mit der Nationalgarde begonnen hat, Demonstranten festzunehmen. Bis dahin hatte man sich zurückgehalten.
Wie reagieren die Behörden? Haben die eine neue Strategie aufgelegt?
Ja, bisher war die Strategie Deeskalation, zeigen, dass man da ist, aber nicht wirklich eingreifen. Das scheint sich zu ändern. Jetzt wird die gesamte Nationalgarde aktiviert. Das werden über 10.000 sein. Ob die dann alle in die Stadt kommen, ist noch offen, aber die stehen zur Verfügung. Und offensichtlich heißt die Strategie jetzt Präsenz zeigen, zeigen, dass man stark ist als Staat und dass man mit mehr Personen vor Ort ist als die Demonstranten.
Ja, auch aus anderen Teilen, aus anderen Städten in den USA werden ja Demonstrationen berichtet. Worum geht es den Menschen, die dort demonstrieren?
Also der Ursprung war ja der Tod von George Floyd, dem Schwarzen, der durch einen Polizisten ums Leben gekommen ist bei der Festnahme. Aber worum es geht bei den Demonstrationen, ist die Ungleichheit, die zwischen Schwarzen und Weißen weiterhin herrscht. Und viele haben ja auch gesagt, diese Corona-Krise hat uns das auch noch mal vor Augen geführt. Wir sind doch diejenigen, die am stärksten darunter leiden. Wir haben die meisten Opfer zu beklagen. Wir haben die schlechtesten Krankenhäuser. Und am Ende haben wir auch immer die schlechtesten Schulen. Das war seit Jahrzehnten so und daran hat sich nichts geändert. Und daran muss sich jetzt etwas grundsätzlich ändern. Darum geht es zum großen Teil in diesen Demonstrationen. Was jetzt aber der Gouverneur sagt, ich kann das selbst nicht überprüfen, ist, dass er sagt, bei denjenigen, die man festgenommen hat, hat man gesehen, da sind ganz viele, denen es überhaupt nicht mehr um diese Dinge ging, sondern um den Krawall selbst. Man hat Demonstranten, gewalttätige Demonstranten aus unterschiedlichsten Gruppen gefunden, unter anderem eben auch rechtsnationale sogenannte White Supremacists, die also die Vorherrschaft der weißen Rasse schaffen wollen, also die mit Ärger und mit Gewalt dafür sorgen wollen, dass Wut gegen die schwarze Bevölkerung entsteht. Also genau das Entgegengesetzte dessen, was ein eigentliches Thema der Demonstration ist.
Nun hat sich auch der Präsident eingeschaltet, mal wieder über Twitter. Er hat ja davon geschrieben, dass auf Plünderer geschossen werden könnte. Hat er sich mittlerweile beruhigt?
Ja, und er hat versucht, das ein Stückchen zu relativieren, weil da gab es doch sehr viel Kritik an ihm, auch aus den eigenen Reihen übrigens. Er sagt, er meinte es ganz anders. Immer dann, wenn Plünderer kommen, werden die Besitzer dieser Läden mit ihren eigenen Waffen da sein und werden sich zu schützen wissen. Und das führt zu sehr viel mehr Gewalt. Das wollen wir doch nicht. So hat er versucht, das zu relativieren. Was aber klar ist, dass er darüber hinaus diese Unruhen jetzt politisch nutzen will. Er hat einen Tweet veröffentlicht, in dem er eine Liste der Verantwortlichen in dieser Stadt nennt, begonnen vom Gouverneur über die Bürgermeister, dann den Polizeichef und so weiter und alles Demokraten. Und darunter steht dann, schaut, was passiert, wenn Demokraten Verantwortung übernehmen. Das darf in diesem Land nicht sein und deshalb republikanisch. Also er nutzt auch diese Ereignisse hier in Minneapolis und anderswo in den USA als Basis für politische Arbeit für sich. wichtig.
Arthur Landwehr über die Lage in Minneapolis nach den Protesten gegen Polizeigewalt. Er schilderte uns seine Eindrücke vor etwa einer Stunde. Angekündigt hatte US-Präsident Trump es bereits lange. Er wollte der Weltgesundheitsorganisation die Mittel entziehen. Seiner Meinung nach hat sie zu spät auf die Corona-Epidemie in China reagiert. Ja, er unterstellte der WHO eine China-freundliche Haltung. Gestern Abend machte er nun ernst. Per Presseansprache setzte Trump die Drohung in die Tat um. Kein Geld mehr für die WHO. Was das für die größte UN-Organisation bedeutet, berichtet Dietrich Karlmeurer.
Schon vor Wochen hatte Washington damit gedroht, die Beitragszahlungen an die Weltgesundheitsorganisation einzustellen. Dann zum Jahrestreffen der WHO hatte der US-Präsident mit einem Brief nachgelegt. Er gab der Organisation 30 Tage, um Reformen einzuleiten. Doch vor Ablauf der Frist machte Donald Trump nun ernst und sagte: Wir werden heute unsere Beziehungen mit der Weltgesundheitsorganisation beenden und das Geld umlenken auf andere, dringende globale Bedürfnisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Und weiter, die WHO habe die geforderten Reformen nicht eingeleitet. Die Weltgesundheitsorganisation hatte gerade erst zwei große neue Projekte verkündet, die durchaus als Reformen gewertet werden könnten. Die Gründung einer Stiftung, die die Finanzierung der WHO unabhängiger machen soll, und eine Plattform, auf der Wissen rund um den Kampf gegen Covid-19 international solidarisch geteilt werden soll. Von Formeln für Impfstoffe und Medikamente bis hin zur Technologie für medizinische Güter, etwa Beatmungsmaschinen. Der US-Präsident warf der in Genf ansässigen Organisation erneut vor, sie habe zusammen mit China die Welt über den Ausbruch des neuartigen Coronavirus getäuscht. Die Regierung in Peking habe die WHO unter Druck gesetzt. Tatsächlich gab und gibt es im Zuge der Covid-19-Pandemie zwischen der Weltgesundheitsorganisation und China eine enge Zusammenarbeit. Die Gesundheitsexpertin Maike Voss von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, es sei extrem wichtig, dass in einer Gesundheitskrise die Informationskanäle offen bleiben.
Das heißt, die Weltgesundheitsorganisation ist immer darauf bedacht, einen sehr konstruktiven Austausch mit Ländern zu haben, vor allem in einer Krise, weil sie so darauf angewiesen ist, dass sie Informationen bekommt. Der Vorwurf der Nähe zu den Chinesen hat nur zum Teil damit zu tun, ob die Weltgesundheitsorganisation da jetzt wirklich nah dran war, sondern vielmehr mit dem Großmächtekonflikt zwischen den Amerikanern und den Chinesen, der ja auch noch auf ganz vielen anderen Foren stattfindet.
Die USA waren bislang der größte Beitragszahler der WHO, auch wenn es Zahlungsrückstände gab. Eine aktuelle Reaktion der WHO auf die Erklärung des US-Präsidenten steht noch aus. Andere haben sich bereits geäußert. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bezeichnete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die von US-Präsident Donald Trump verkündete Entscheidung als einen entscheidenden Rückschlag für die internationale Gesundheitspolitik. Gleichzeitig mahnte der Minister Veränderungen an. Er kündigte an, er wolle dies zu einer der Prioritäten machen, während Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli beginnt.
Die Bundesregierung bereitet ein weiteres Konjunkturprogramm vor, um die Folgen der Corona-Pandemie für die Betriebe zu lindern. Am Dienstag wollen die Ministerinnen und Minister ihre Vorschläge dazu zusammentragen. Dann berät der Koalitionsausschuss darüber. Im Zentrum stehen unter anderem die Bahn, die Digitalisierung oder auch Umweltprojekte. Marcel Heberlein mit Einzelheiten.
Eins steht schon mal fest, das wird groß. Bis zu 100 Milliarden Euro wollen Union und SPD nochmal ausgeben, um der deutschen Wirtschaft einen Schub zu geben und dort zu helfen, wo Corona und die Folgen für schwere Verluste gesorgt haben und immer noch sorgen.
Zunächst einmal bin ich froh, dass das öffentliche und wirtschaftliche Leben in vielen Bereichen wieder in Gang gekommen ist.
Sagt die Kanzlerin zwar in ihrem wöchentlichen Videopodcast, aber für Entwarnung ist es aus ihrer Sicht deutlich zu früh.
Es wäre schön, Ihnen jetzt sagen zu können: Das war's, wir sind durch. Aber ohne wirksame Medikamente, ohne Impfstoff kann das noch niemand ernsthaft sagen.
Viele Branchen leiden weiterhin heftig unter der neuen Normalität der Krise. Trotz der vielen, vielen Milliarden, die die Bundesregierung schon für Hilfen ausgegeben hat. Union und SPD wollen in der kommenden Woche nochmal nachlegen. Die Kanzlerin deutet an, welche Bereiche sich besonders Hoffnung machen können auf staatliche Unterstützung.
Wer zum Beispiel in der Gastronomie arbeitet, im Reisebüro, auf großen Messen oder erst recht im Bereich der Kultur, dessen Sorgen sind noch nicht zu Ende.
Hilfen sind also das eine. Kommunen könnten Geld bekommen, Familien, es könnte einen Rettungsschirm für den öffentlichen Nahverkehr geben. Denn auch aktuell fahren noch viel weniger Menschen mit Bus und Bahn als vor der Krise. Und den Verkehrsunternehmen brechen dadurch massiv Einnahmen weg. Doch es soll auch um mehr gehen als nur um Schadensbegrenzung, ums Investieren.
Die Kunst wird sein, das so zu tun, dass wir damit gleichzeitig Innovation und nachhaltigem Wirtschaften einen Schub geben. Dass wir auch auf Zukunftsfeldern stark werden.
Verkehrsminister Scheuer darf sich angesprochen fühlen. Er will am Dienstag ein Maßnahmenpaket vorlegen, das 28 Milliarden Euro kosten könnte. Er will mehr Geld ausgeben. Für den Ausbau von 5G zum Beispiel, dem neuen Standard für mobiles Internet. Mehr Geld auch für den Ausbau von Straßen und für die Bahn. All diese Punkte dürften als Zukunftsinvestitionen durchaus durchgehen. Aber gilt das auch für die viel diskutierte Kaufprämie für neue Autos? Wenn es nach der CSU geht, soll es diese staatlichen Zuschüsse nicht nur für E-Autos geben, sondern auch für neue Diesel- und Benziner. Auch Stefan Weil ist dafür, SPD-Ministerpräsident aus dem VW-Land Niedersachsen. Doch der Rest seiner Partei verweigert sich. Und selbst der Wirtschaftsflügel der Union lehnt staatliche Kaufzuschüsse für Autos ab. Wie schon so oft dürfte wohl auch hier die Entscheidung erst in den allerletzten Verhandlungsrunden fallen.
Wegen sinkender Zahlen an Corona-Infizierten in Deutschland werden ja immer mehr Bereiche geöffnet, die bisher aus Schutzgründen geschlossen waren, zum Beispiel Kitas oder Schulen, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Bundesbildungsministerin Karliczek wünscht sich nun, dass nach den Sommerferien der Unterricht wieder voll durchstartet. Wohlgemerkt, zuständig sind die Länder. Dirk Rodenkirch berichtet.
In der jetzigen Corona-Ausnahmesituation müssten alle Möglichkeiten mobilisiert werden, um wieder verlässlichen Unterricht anzubieten, so die Bildungsministerin. Der Schulbetrieb müsse mit einer Mischung aus Präsenz- und Digitalunterricht wieder umfassend laufen. Laut Karliczek könnten die Schulen die Sommerferien nutzen, um mehr Räume zum Unterrichten zu schaffen, etwa indem sie Container aufstellen. Die CDU-Politikerin schlug außerdem vor, Lehramtsstudierende einzusetzen, um Lehrer an Schulen zu entlasten. Die Ministerin warnte in der Zeitung davor, dass sich die Chancenungleichheit im Schulsystem durch den Corona-Shutdown weiter verschlimmert, weil Kinder, die zu Hause unterrichtet werden müssen, vielleicht nicht richtig unterstützt werden. Auch die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefan Hubich, hatte gesagt, sie halte es für möglich, nach den Sommerferien in allen Bundesländern zu normalem Schulbetrieb zurückzukehren. Anfang nächster Woche sollen demnach die Länderminister darüber beraten.
Das lange Pfingstwochenende hat begonnen. In einigen Bundesländern gibt es jetzt sogar 2 Wochen Pfingstferien. Passend dazu scheint nicht nur vielerorts in Deutschland die Sonne, sondern auch die Corona-Beschränkungen für den Tourismus wurden deutlich gelockert. Matthias Wurms aus unserer aktuellen Redaktion. Wie sieht es denn aus in West- und in Norddeutschland? Sind die Menschen wieder unterwegs?
Ja, das kann man schon so sagen. Also viele nutzen die Pfingstferien, wenn sie denn welche haben, offenbar für Ausflüge. Es scheinen aber weniger zu sein als sonst. Die Staus jedenfalls waren überall kürzer als sonst. Besonders beliebt sind übrigens die Campingplätze. Die sind sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch im Norden fast komplett ausgebucht. Und da kommt es zum Teil auch zu rührenden Szenen. Wir haben zum Beispiel mit einem Campingplatzbetreiber in Paderborn gesprochen. Und sein Team berichtet, dass Gäste sich zum Teil mit Geschenken bedanken, dass sie endlich wieder kommen dürfen. Er beschreibt aber auch, dass der Aufwand ungleich größer ist als früher, um eben die Hygieneregeln einzuhalten.
Und wie sieht es in den Hotels, in den Pensionen aus?
Da geht's vor allem im Norden etwas ruhiger zu, denn damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, gilt in Niedersachsen, dass Hotels nur zu 50% ausgelastet sein dürfen. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 60%. In Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und auch in Nordrhein-Westfalen gibt's so eine Beschränkung nicht. Und Bernd Pohling, ein Hotelier aus Rostock-Markgrafenheide, der beschwert sich auch noch über andere unterschiedliche Auflagen.
In Nordrhein-Westfalen ist ein Frühstücksbuffet erlaubt. Da muss der Gast mit einem Mundschutz, mit Hände waschen oder die Hände desinfizieren. Davor und danach darf er sich am Frühstücksbuffet. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist es nicht erlaubt. Also diese Unterschiede sind ärgerlich.
Viele Hoteliers ärgern sich auch darüber, dass all diese Beschränkungen nicht für Ferienwohnungen gelten. Und tatsächlich, muss man sagen, führen gerade die Obergrenzen bei der Belegung dazu, dass viele Hotels Verluste machen, obwohl sie wieder Gäste empfangen dürfen. Rund 90% haben aber trotzdem wieder geöffnet, weil viele eben sagen, wir müssen zeigen, dass wir noch da sind.
Aber die Beschränkungen sind ja vielleicht auch sinnvoll. Man kann ja heute wieder sehen, wie wichtig es ist, größere Menschenansammlungen zu vermeiden.
Ja, das stimmt. Aus Göttingen wurde heute gemeldet, dass sich bei privaten Feiern viele Mitglieder mehrerer Großfamilien mit dem Coronavirus infiziert haben. Dort werden nach Angaben der Stadtverwaltung jetzt mehr als 100 Menschen getestet. Und ähnliche Infektionsausbrüche gab es ja auch schon im Landkreis Leer, in Bremerhaven und auch in Cuxhaven.
Matthias Wurms zum Pfingsturlaub unter Corona-Bedingungen und warum es immer noch wichtig ist, auf Abstand zu bleiben. Die Infektionszahlen bei uns sind auf niedrigem Niveau. Die Kanzlerin lobt die Menschen in Deutschland für ihr besonnenes Verhalten. Jetzt wird also gelockert. Jedes Bundesland verfolgt dabei eine eigene Linie, wir haben es gehört. Christoph Ulrich meint in seinem Kommentar, Lockerungen seien richtig und nötig. Sie müssten aber sinnvoll sein, wenn sie von den Bürgern akzeptiert werden sollen.
NRW macht sich locker. Das wäre jetzt die langweilige Variante eines Einstiegs in diesen Kommentar. So einfach ist es aber nicht und ehrlich gesagt ist mir das zu platt. Eher passiert gerade in Nordrhein-Westfalen das, was grundsätzlich folgerichtig ist und auch in anderen Bundesländern ähnlich läuft. Wir wissen seit März deutlich mehr über Corona, wir haben gelernt und ja, das Virus wurde sehr erfolgreich gebremst. Nein, die Sterberate bei den Infektionen ist nicht so hoch, wie anfangs befürchtet. Ja, es gibt immer noch viele offene Fragen, die Maßnahmen durchaus sinnvoll erscheinen lassen. Aber die Angst, die wir im März haben mussten vor einer unkontrollierten Verbreitung eines hochgefährlichen und viel zu leicht übertragbaren Virus, müssen wir in Deutschland wohl nicht mehr haben. Die Infektionszahlen sind deutlich gesunken, bisherige Lockerungen haben das nicht beeinflusst. Umsicht im Alltag, Mundschutz in kritischen Momenten und Abstand, wo immer es geht, scheinen sich zu bewähren. Die Politiker und Politikerinnen im Land danken den Menschen mit Recht für deren Mitarbeit. Da ist es dann aber auch an der Zeit, keine Angst vor etwas anderem zu haben, dem Loslassen. Das aber scheint der Politik in diesen Zeiten schwer zu fallen. In Thüringen gerät der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow in die Kritik, weil er mehr Eigenverantwortung propagieren will. Dabei ist der nördliche Teil seines Landes seit Tagen ohne Neuinfektionen. Irgendwann muss er aussteigen, sonst hat er ein Problem mit der Verhältnismäßigkeit. Ähnliche Fragen stellt man sich in NRW. Aber hier will man noch nicht auf die sogenannte Corona-Schutzverordnung verzichten. Muss aber irgendwas anbieten. Am Ende kommen Regelungen raus, die irgendwie absurd erscheinen. 10 Leute können sich von jetzt ab treffen, wie sie wollen. Ob drinnen oder draußen, ob im Restaurant oder im Kino. Das ist egal. Fußball dürfen sie auch gegeneinander spielen. 5 gegen 5 ist das aktuelle 11 gegen 11. Und genau hier drängt sich dann eine Frage auf. Wenn Virologen inzwischen davon sprechen, dass man das natürlich noch längst nicht verschwundene Virus kontrollieren kann, die Fallzahlen drastisch gesunken sind, ist es dann nicht an der Zeit, die Maßnahmen auf das Wesentliche zu beschränken? Muss man dann den Leuten nicht in der politischen Kommunikation die teilweise überzogene Angst nehmen? Klar, es gibt ein paar Dinge, die gehen halt wohl längerfristig nicht. Partys in Clubs mit schlechter Luft sind halt eine schlechte Idee. Genauso wie Festivals, wo dicht an dicht gestanden wird. Und auch die Fankurven in den Stadien sollten künftig eher luftiger besetzt sein als üblich. Aber im sonstigen Alltag ist doch einzig entscheidend, dass wir den Abstand halten, in den entscheidenden Situationen den Mund- und Nasenschutz nutzen und ansonsten eigenverantwortlich agieren. An der Politik ist es nun, diesen Wandel weg von detaillierten Einzelmaßnahmen hin zu einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung in Gang zu setzen. Mit Verordnungen, die eher zum Schmunzeln einladen, als dass man sie nachvollziehen kann, gelingt es nicht. Und erst recht nicht mit einer großen politischen Angst davor, wie man den Menschen jetzt den Ausstieg aus einer anfangs für apokalyptisch gehaltenen Lage verkauft kriegt. Das werden viele als Rumgeeiere verstehen. Und das ist kontraproduktiv für eine Pandemie, die in Deutschland bisher so viel besser bewältigt wurde als in anderen Ländern. Für ein paar Maßnahmen braucht man nämlich noch für Monate eine breite Akzeptanz. Die sollte man nicht verspielen.
Genau, der Kommentar von Christoph Ulrich im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Damit ist es 18.48 Uhr. Ja, das ist schon grotesk. Da steigt Deutschland aus der Förderung von Kohle aus. Bis 2038 soll ja endgültig Schluss damit sein, fossile Kohle zu verbrennen. Und gleichzeitig wird ein neues Steinkohlenkraftwerk in Betrieb genommen. Das soll einige alte ersetzen und umweltfreundlicher sein. Und gefeuert wird es mit Steinkohle, zum Beispiel aus Russland. Mit Blutkohle, wie Kraftwerksgegner sagen. Die zogen heute in Datteln mit ihrem Protest vor das angefahrene neue Kohlekraftwerk Datteln 4. Andrea Groß berichtet.
Kohlestopp! Hopp, hopp, hopp! Kohlestopp!
Begleitet von Protesten nimmt der Energiekonzern Uniper heute sein umstrittenes Steinkohlekraftwerk offiziell in Betrieb. Es ist ein historischer Tag. Da sind sich Uniper und die rund 500 Demonstranten rund um die Anlage herum einig. Damit endet aber auch schon die Gemeinsamkeit. Mit fast 10 Jahren Verspätung geht das Kraftwerk in den kommerziellen Betrieb. Planungsfehler, ein zwischenzeitlich von Gerichten verhängter Baustopp und schließlich technische Pannen während des Probebetriebs haben für diese Verzögerung gesorgt. Uniper wollte wollte sich heute nicht vor Kamera und Mikrofon äußern, lässt aber in einer Stellungnahme wissen:
Die Inbetriebnahme von Datteln 4 ist für unser Unternehmen ein ganz wichtiger Meilenstein und eine großartige Teamleistung, der wir auch intern großen Dank und tiefen Respekt zollen. Alle Kolleginnen und Kollegen, die viele Jahre hart dafür gearbeitet haben, dass das hochmoderne Steinkohlekraftwerk endlich ans Netz gehen kann, können zu Recht sehr stolz sein.
Das Kraftwerk hat eine Leistung von mehr als 1000 Megawatt. Damit kann man fast 3 Millionen Haushalte mit Strom versorgen. Sowohl ökonomisch als auch ökologisch mache der Betrieb von Datteln 4 sehr viel Sinn, führt Uniper weiter aus. Da sind Umweltschützer allerdings anderer Ansicht. Dirk Jansen vom BUND.
Ein Kraftwerk, was netto trotz Abschaltens vieler anderer Kraftwerke zu mehr Emissionen an Kohlendioxid von mindestens 40 Millionen Tonnen führen wird. Ein Kraftwerk, was niemand braucht, was vollkommen überflüssig ist für die Energieversorgung, was hier die gesamte Stadt Datteln mit Schadstoffen überzieht, mit Lärm, mit Feinstaub, mit Quecksilberemissionen in die Gewässer und was obendrein dann auch noch europarechtlich geschützte Naturschutzgebiete schädigt.
Unter den Demonstranten ist auch Franziska Pennekamp. Sie ist in Datteln geboren und aufgewachsen. Als 2007 der Grundstein zum Kraftwerk gelegt worden ist, war sie 12 Jahre alt.
Ich habe das von Anfang an auch über meine Familie begleitet und war vom ersten Tag an schockiert, dass das hier in Datteln möglich sein soll. Und sobald ich dann so alt war, dann auch auf die Straße zu gehen, mit 14, 15 war ich immer dabei und habe auch Proteste mitorganisiert.
Dem Protest der Klimaschützer haben sich auch ehemalige Bergleute angeschlossen. Für sie ist das neue Kraftwerk eine Provokation. Sie haben ihre Arbeitsplätze verloren, als 2018 die letzte Zeche geschlossen wurde. Und nun wird ein neues Steinkohlekraftwerk in Betrieb genommen, das unter anderem mit Kohle aus Russland und Kolumbien befeuert wird. Blutkohle nennt es auch Luisa Neubauer, Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland. Die Kohle werde unter menschenrechtlich oftmals fragwürdigen Bedingungen gewonnen. Nicht nur aus dem Grund ist der heutige Tag für sie eine klimapolitische Katastrophe. Und der Protest, das stellt nicht nur sie klar, der ist heute nicht zu Ende.
Wir werden dieses Kraftwerk schon wieder abschalten, das ist klar. Und das werden wir deutlich früher als 2037 machen, das ist auch klar. Das hat keine Legitimation in dieser Welt. Und wir werden dagegen angehen, wir werden uns dagegen wehren und Widerstand leisten. Aber es wäre eben heute die Möglichkeit gewesen, auch Seiten der Bundesregierung zu beweisen, dass sie es verstanden haben, was es auf sich hat mit der Verantwortung, mit der Klimakrise, mit dem visionären Handeln.
Die Kohlekommission, die die Bundesregierung eingesetzt hatte, hat empfohlen, das Kraftwerk im nördlichen Ruhrgebiet nicht ans Netz zu nehmen. Die Bundesregierung hat aber anders entschieden.
Soweit Andrea Groß aus Datteln. Der britische Popmusiker Robbie Williams wird erst im kommenden Jahr in Bonn auftreten. Das Konzert war bereits von Mai auf August verschoben worden, wegen der Corona-Pandemie, also jetzt ein ganzes Jahr später. Williams ist inzwischen aber nicht untätig gewesen, ganz im Gegenteil. Zu einem überraschenden Konzert traf er sich mit seinen alten Weggefährten von Take That, zu einem Wohnzimmerkonzert, zu hören und zu sehen im Internet. Imke Köhler.
Robbie Williams taucht erstmal gar nicht auf. Während Erdmännchen von Meerkat Music, die das Konzert präsentieren, einen Sänger nach dem anderen aufrufen, kommt die Verbindung zu Robbie nicht zustande.
Now, next, from Los Angeles, he should be out of bed by now, Mr. Robbie Williams. Robbie, Sorry, where's Robbie Williams?
Alles inszeniert, aber Robbie wird seinem Image gerecht. Take That legt mit Greatest Day los.
Oh, there it is. We're back. And there's the crowd.
Tja, das Massenpublikum ist nicht wirklich auszumachen. Gary Barlow spielt damit.
Today this could be sing.
Hier wäre der Einsatz der Fans gewesen. Wer weiß, wie viele zu Hause vorm Rechner mitgeschmettert haben.
Before it all ends. Before we run out of time. Everybody.
Gary Barlow sitzt in einem aufgeräumten Zimmer am Keyboard, solide, aber etwas langweilig. Das genaue Gegenteil bei Mark Owen. Der tritt in einem verrückten gelben Outfit mit Cowboyhut auf und steht in einer echten Rumpelkammer. Howard Donald hockt barfuß auf dem Wohnzimmerboden, hinter ihm eine riesige Sonnenblume. Beim zweiten Titel Shine taucht Robbie plötzlich auf. Er hat es immerhin schon in die Teeküche geschafft und summt mit.
Yes, at last!
He's late again.
Hey, Rob. What's this?
Late, Rob. Sorry. But, hey, listen. More importantly, I'm here now. Last time I was 15 years late.
Nice gag.
Na, endlich ist zu hören. Und er ist wieder zu spät. Jetzt bin ich da, sagt Robbie. Das letzte Mal war ich 15 Jahre zu spät. Dann singen sie Back for Good, The Flood und Pray.
All I do each night is pray.
Nun kommen auch eine Disco-Kugel und eine Lichtshow zum Einsatz. Und es sieht so aus, als würden die vier Männer gemeinsam auf einer Bühne stehen. Später wird Applaus eingespielt und das rhythmische Klatschen von Fans. Natürlich war das Konzert nicht mit einem Live-Auftritt mit Megasound, Fangesängen und Kreischalarm zu vergleichen. Aber es war unterhaltsam, phasenweise witzig und eine schöne Erinnerung an die 90er.
Und damit kommen wir zum Sport. Und der beginnt zunächst mal mit dem Motorsport. Wir reden über die Formel 1. Die Saison 2020 kann mit den Rennen am 5. und am 12. Juli in Österreich verspätet beginnen. Der österreichische Gesundheitsminister Rudolf Anschober stimmte dem Gesundheitskonzept der Veranstalter zu. Andrea Beer berichtet.
Es entspreche den Anforderungen in der Corona-Zeit, erklärte der Grünen-Politiker in einer Pressemitteilung. Das Konzept habe ein hohes Schutzniveau und sei in enger Abstimmung überprüft worden zwischen dem Veranstalter und regionalen und lokalen Gesundheitsbehörden. Das Gesundheitskonzept sieht unter anderem vor, dass sich Piloten und Formel-1-Personal vor der Einreise nach Österreich testen lassen. Auch vor Ort sind Maßnahmen vorgesehen, die eine Verbreitung von Covid-19 verhindern sollen. Zuschauer sind nicht erlaubt. Deswegen gelte die Strecke in Spielberg als Sportstätte und nicht als eine Veranstaltung, die sich nach der Covid-19-Lockerungsverordnung richten müsste. Das Gesundheitsministerium forderte jedoch eine enge Abstimmung des Veranstalters Red Bull mit den Gesundheitsbehörden. Die letzte Entscheidung über die Durchführung liegt bei der Bezirksverwaltungsbehörde vor Ort. Wenn das Grundsätzliche geklärt sei, werde man den beiden Grand Prix jedoch keine Steine in den Weg legen, erklärte der dortige stellvertretende Bezirkshauptmann Peter Plöbst gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Man werde mit den Betreibern das Konzept noch einmal durchgehen und Detailfragen klären.
Die Formel-1-Saison kann in Österreich beginnen. Das war Andrea Beer aus Wien. Und auch über Fußball können wir wieder reden, und zwar mit der Kollegin Luise Kropf. Luise, heute dritter Spieltag nach Wiederaufnahme der ersten Bundesliga, ganz ohne Zuschauer. Seit gut 25 Minuten versucht ja nun Fortuna Düsseldorf in München einen Punkt oder sogar Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Sind Sie erfolgreich bisher?
Nee, bisher nicht, denn Bayern München führt schon mit 1:0 seit der 15. Spielminute. Eigentor der Fortuna, und Düsseldorf ist ja eh klare Außenseite. Das wird jetzt echt schwer gegen den Rekordmeister. Düsseldorf braucht eigentlich unbedingt die Punkte im Rennen gegen den Abstieg. Das wird gegen Bayern fast unmöglich, aber schauen wir mal.
Da sind wir bei den Partien des Nachmittags. Da liegt das Augenmerk natürlich auf dem Duell Schalke gegen Bremen. Konnten die Schalke dann endlich mal wieder gewinnen?
Nee, Schalke verliert auch gegen Werder Bremen, gegen den Tabellenvorletzten in der Bundesliga, weil Bittencourt zum 1:0 für Bremen trifft. Es ist ein ganz wichtiger Sieg für Bremen im Abstiegskampf. Bremen aktuell sowieso wie verwandelt, das sagt auch der Torschütze selbst.
Das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo wir eine komplett andere Mentalität zeigen. Und das ist der Weg, den wir weitergehen wollen. Und deswegen ist es genau der richtige. Man sieht, es trägt Früchte.
Ja, auf der anderen Seite steht Schalke. 11 Spiele in Folge ohne Sieg. Schalke ist damit aktuell die schlechteste Mannschaft in der Bundesliga. Und deswegen stellt sich auch so langsam die Frage, ist Trainer David Wagner noch der Richtige an der Seitenlinie? Wagner hat aber wohl eine Jobgarantie bis Sommer bekommen. Jetzt haben ja nicht nur Schalke und Bremen, sondern auch andere Mannschaften heute gespielt. Hertha hat gegen Augsburg 2:0 gewonnen. Wolfsburg verliert gegen Frankfurt 1:2. Und Mainz und Hoffenheim trennen sich 0:1.
Und da können wir ja mal auf die zweite Liga blicken. Da hat heute Spitzenreiter Arminia Bielefeld gegen Holstein Kiel gespielt. Wie lief es dann für den Tabellenführer?
Sehr gut, denn Arminia Bielefeld gewinnt 2:1 gegen Holstein Kiel. Sven Schiplop erzielte in der Nachspielzeit in allerletzter Sekunde den Treffer zum Sieg. Damit hat die Arminia jetzt 10 Punkte Vorsprung auf den Hamburger SV, und der HSV ist Dritter. Das riecht gewaltig nach Aufstieg in Bielefeld. Die Mannschaft, die glaubt auf jeden Fall dran, und das sagt auch Fabian Klos, das ist der Kapitän der Bielefelder.
Ja, Zweifel habe ich weder heute noch die ganze Saison über. Die Mannschaft glaubt ganz fest daran, auch wenn wir so wie heute dann das Spiel völlig unnötigerweise in der zweiten Halbzeit aus der Hand geben. Wenn dann so ein Sieg bei rauskommt, dann freuen wir uns unfassbar gerade.
Ja, nicht nur für Bielefeld, sondern auch für Bochum läuft es im Moment gut, weil die Mannschaft von Trainer Thomas Reis gegen Nürnberg unentschieden 0:0 gespielt hat. Das ist das 7. Spiel in Folge ohne Niederlage für die Bochumer. Außerdem trennten sich Sandhausen und Hannover 3:1 und der Karlsruher SC und St. Pauli 1:1.
Vielen Dank, Luise Kropf, mit dem Sport zum Schluss des Echos des Tages. Ich wünsche noch einen schönen Samstagabend. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info.